Als die Millionen noch locker saßen.
Genau.
Ja, genau, da wurde noch alles Mögliche richtig gefeiert, ne? Also da wurde man noch eingeladen zu irgendwelchen wahnsinnigen Events und so weiter. Die Zeiten sind ja lange vorbei. Ja, ich hab den Rekordbutton gedrückt, Leute. Ja. Genau, wir machen ja immer so ein gleiches Vorgeplänkel und ich würde sagen, wir starten mal.
Digitale Originale. Der Podcast mit Ralf und Olli. Heute:
Wie sexy ist B2B?
Ja, herzlich willkommen zur letzten Ausgabe des Podcasts Digitale Originale in 2021. Wir freuen uns, dass es so kurz vor Jahresende geklappt hat und wir heute mit Ansgar Hein aus Bergisch Gladbach, glaube ich, so ansässig, nochmal einen richtigen Hochkaräter haben. Digitales Original alter Schule, seit es Internet irgendwie für den Massengebrauch gibt, auch da unterwegs. Für uns total spannend, weil er sowohl Marketing-Profi ist, als auch eine ganze Menge technische Expertise mitbringt, also auch da allen Trends folgt. Und ja, herzlich willkommen,
Hallo. Ansgar. Danke für die Einladung und Oliver.
Ja, sehr gerne. Ja, wir kennen uns ja ganz, ganz lange schon irgendwie, seit 2000 ungefähr, haben wir gerade nochmal wieder festgestellt. Das heißt, ja, da wo die Internetblasen noch viel, viel größer waren, als das heute der Fall ist im Endeffekt. Ja, du bist eigentlich seit dieser Zeit sowohl was Online-Marketing betrifft, als auch was so technologische Entwicklung betrifft, irgendwie dabei. Vielleicht sagst du ein paar Worte einfach mal so zu deinem
Werdegang. Okay, das sprengt das Format, glaube ich. Tatsächlich 1997 hat der ganze Zug irgendwie angefangen und dann über die New Media, Nummern, E-Commerce, E-Payment damals, da haben wir uns kennengelernt, das weiß ich noch, die ganze Schiene gemacht, dann später auch selbstständig mit einer Agentur in Düsseldorf im Bereich Accessibility, Usability, einen Verlag gegründet, damals mit der Screen Guide, dann wieder aus der Selbstständigkeit raus, nicht wegen Erfolglosigkeit, sondern weil ich wieder Bock auf Kunden hatte, auf Kundenseite hatte, habe im B2B-Bereich wieder angeheuert, wo ich auch vom Studium her herkomme. Also ich bin so Marketer aus Studiengründen quasi noch und bin dann wieder auf Kundenseite gewechselt, habe dann das Marketing aufgebaut für ein Unternehmen, was es schon seit 50 Jahren gab, dort ein Rebranding gemacht, dann nochmal eine Nummer weitergegangen in Maschinenbau, internationales Unternehmen. Und jetzt wieder Rolle rückwärts, wieder selbstständiger Marketingberater und aktuell auch erster Vorsitzender der Standardization Group of Embedded Technologies, also für Embedded Technologien. Also das, was ich eben gesagt habe, trifft es ganz gut. Technik trifft Marketing, das ist so mein Lebenslauf.
Ja, cool. Deshalb wahrscheinlich auch so ein bisschen der Zug Richtung B2B, weil das da eher beheimatet ist, oder?
Ja, auch studienmäßig. Also das war wirklich aus dem Studium raus. Ich habe eine sehr starke Prägung damals von Professor Wilmes mitbekommen, der aus der Praxis raus auch immer erzählt hat, der bei Jungheinrich war. Und das war immer so faszinierend, auch bei uns im Studium, das in Baden-Württemberg, in Ravensburg studiert. Da ist das Mekka des Maschinenbaus in Deutschland. Und deswegen, da gab es gar keine zweite Frage. Das war einfach Investitionsgütermarketing. Wie das damals noch so schön immer genannt wurde. Heute mittlerweile, also ich fühle mich mehr zu Hause im Begriff B2B, weil das einfach viel besser zu dem passt, was es letzten Endes ist. Ist ja nicht immer eine Investition gut.
Was ich ja total, was ich also wirklich spannend finde, ist ja so dieses ganze Thema B2B. Das ist ja, also wenn man gerade im Agenturbereich unterwegs ist, da hörst du ja oft, ach ja, B2B, eher langweilig, ne? Also viele wollen ja lieber B2C und Kommunikation für Coca-Cola und wie sie alle heißen, also die ganzen Fancy-Marken, Love-Brands, die sogenannten. Ich muss auch mal so ein bisschen grinsen dabei. Was würdest du denn sagen, ist B2B überhaupt wirklich so langweilig?
Es ist halt eben... Es ist nicht so fancy in der Außendarstellung wie B2C, was aber auch daran liegt, dass man halt eben nicht irgendwie eine breite Masse erreichen muss und dafür halt eben alles Mögliche und Unmögliche in Bewegung setzt. Das bedeutet aber keinesfalls, dass es langweilig oder irgendwie nicht sexy sein darf, kann und soll, sondern ganz im Gegenteil. Ich sehe da kaum Unterschiede zwischen B2C und B2B für mich persönlich. Aber immer in der Praxis und mit Menschen redet, oh ja, B2B, dann wird es direkt langweilig.
Kann ja vielleicht auch ein bisschen damit zusammenhängen. Also ich glaube, wo man helfen kann, oftmals ist wirklich im Bereich Kommunikation, könnte ich mir vorstellen. Du bist ja auch so als Interimsmanager dann unterwegs. Also wir selber haben ja auch recht viel mit B2B-Kunden zu tun und ich stelle immer wieder fest, gerade so das, was das eigene Know-how betrifft, da wird doch immer sehr viel selbstverständlich vorausgesetzt und in die Welt hinausgetragen, wo vielleicht der Außenbetrachter ja staunend davor steht und sagt, 4651, ist das jetzt tatsächlich irgendwie ein Textilklebeband? Hätte ich das wissen können, müssen?
Müssen.
Genau. Wie siehst du das?
Tatsächlich, dieses B2B-Marketing-Thema ist schon auch in der Historie sehr technisch geprägt. Das wird auch ganz oft in Unternehmen noch von Ingenieuren dann, also die gar nicht irgendwie einen Marketing-Background haben, sondern das sind Ingenieure oder Techniker oder techniknahe Menschen, die dann ins Marketing gegangen sind. Also und entsprechend werden dann Fakten gebolzt, was ja auch total richtig ist. Und auch wichtig. Aber das heißt ja nicht, dass Fakten langweilig dargestellt werden müssen.
Wir sind ja auch sehr, sehr viel im B2B-Bereich unterwegs. Was ich immer sehr, sehr spannend finde, ist, und da gebe ich dir vollkommen recht, die Erfahrung haben wir auch gemacht, dass es tatsächlich Leute sind, die natürlich auch total technikverliebt sind. Also die lieben ihr Produkt, die lieben das, was sie da bauen, was dann auch sehr, sehr erfolgreich in der Regel ja auch verkauft wird. Was natürlich auch ein Nischenmarkt oftmals ist, das ist auch klar. Aber wenn wir natürlich von außen, also wir haben ja dann sehr gerne und sehr oft die Außenbrille erstmal auf und stehen dann erstmal mit drei Fragezeichen, müssen uns da auch erstmal reindenken. Also was ist denn das Besondere an diesen Produkten? Und dann merkst du aber doch, dass es eine sehr, sehr starke Inside-Out-Darstellung ist, ne? Ja. Und da finde ich hilft, und das wirst du ja wahrscheinlich jetzt auch von deiner Seite aus auch machen, dann hilft der Blick von außen, dass man sagt, ey, ihr müsst das den Leuten leichter verständlich machen, die kennen euer Produkt nicht so genau wie ihr. Auf der anderen Seite, was ich total spannend finde an dieser Art von Kommunikation ist, dass man sich auch in diese extremen technischen Produkte auch reinfinden muss. Also man lernt unglaublich viel, finde ich. Also man lernt selbst unheimlich viel. Also ich sag mal jetzt, ich will jetzt nicht dieses Beispiel Coca-Cola ständig, aber da ist es jetzt nicht so schwierig herauszufinden, was das für ein Produkt ist, ne? Also es ist braun, schmeckt süß und schmeckt gut, ne? Und ich sag mal, bei so technischen Sachen, da geht's ja schon viel mehr in die Tiefe. Man muss also sehr viel.
Aber im B2B würden Produkt die Leute lernen. Anfangen, die Rezeptur auseinanderzunehmen und über die Rezeptur richtig. Argumentieren, ohne das Geheimnis richtig. Der genau. Rezeptur zu verraten.
Das ist aber ein gutes Beispiel,
ja. Die Cola würde verkauft über, da ist ein Phenolsäure-Extrakt drin, das zu 0,2% antiseptisch wirkt. So würde Cola verkauft im B2B.
Ja, richtig. Aber das ist ein super Beispiel. Genau das Beispiel meine ich. Ja. Perfekt.
Ja, aber genau das beschreibt die Diskrepanz zwischen dem, was wir im B2B oftmals sehen und dem, was wir im B2C sehen. Also B2C hat sich davon komplett gelöst und argumentiert nicht mehr über die Stoffe, also größtenteils nicht. Das ist in einzelnen Bereichen dann nochmal ein bisschen anders, aber B2C ist da von weg und B2B sagt, ja, nee, aber wir haben hier ja, und das ist ganz wichtig und das unterscheidet uns vom Wettbewerb.
Aber gibt ja auch eine gewisse Nähe, muss man sagen. Also ich habe mich ja auch auf deiner B2B-Marketeer-Seite natürlich oben getan und bin dann auch wieder über dieses Thema Buzzwords gestolpert, die du natürlich völlig zu Recht und aus guten Gründen da platziert hast, die man bei uns wahrscheinlich genauso auf der Seite finden würde, aber wo man auch mal denkt, ja, da setzt man schon einiges voraus, wenn man den Leuten da so manche Dinge um die Ohren haut. Irgendwie was bei dir finde ich dann. Growth Hacking, Customer Centricity, Data-Driven Marketing und Co. Also ja, sind wir ganz ähnlich unterwegs, können wir uns gar nicht so richtig frei machen, glaube ich.
Aber ich glaube, jede Branche hat halt eben auch ein gewisses Fachvokabular und ich mache doch keinen Hehl draus. Ich wende mich jetzt nicht irgendwie an Menschen, die keine Ahnung von Marketing haben, sondern das ist schon tatsächlich, das ist schwere Kost für Einsteiger oder noch schwere Kost für Menschen, die sich damit nicht so richtig auskennen. Mhm. Das ist klar. Aber ich lasse mich auch buchen dafür, dass ich Menschen erkläre, was dahinter steht. So ist das.
Aber du
uneigennützig.
Nein, völlig, völlig zu Recht. Aber du reitest jetzt ja im Moment auch gerade, wenn ich den aktuellen Blogbeitrag sehe, eben genau auf dem Ding, dass du sagst, hey, wir reden gar nicht mehr, auch im B2B-Bereich, gar nicht so sehr von Kunden. Wir wollen hier Fans im Endeffekt gewinnen, etablieren. Wir wollen Communities schaffen, wo dann wahrscheinlich eben entsprechende Vertrauenswerte und Kundenbindung dann letzten Endes mehr oder weniger, ja, wie selbstverständlich zwangsläufig wachsen. Erzähl mal so ein bisschen von dem Ansatz. Der ist ja vielleicht dann doch noch wieder ein bisschen ungewöhnlich so für diesen B2B-Bereich.
Ich weiß gar nicht, ob der wirklich ungewöhnlich ist oder ob es einfach nur eine umgedrehte Perspektive ist. Also du hast das eben schön gesagt, mit dem die Perspektive von außen behalten. Das habe ich mir auch immer groß auf die Fahne geschrieben, auch in den Bereichen, wenn ich wirklich in Firmen drin war als Marketingverantwortlicher, diesen Blick von außen behalten. Und wenn wir jetzt mal auf so einen Kundenstamm von B2B-Unternehmen gucken, dann ist das ja, wie ich schon sagte, ganz anders als im B2C-Bereich. Das sind ja nicht Millionen Kunden, sondern das ist ein ganz kleiner, ausgewählter Kreis. Manchmal sind es ein paar hundert, manchmal ein paar tausend, je nachdem, wie hochwertig das Gut ist, was man da so verkauft und wie weit der Reach ist, der Marke, ob das jetzt International Outreach ist oder ob das irgendwie ein lokales Ding ist. Aber wenn man sich das anguckt, dann ist das wie ein VIP-Club. So, und ich finde oder fand das schon immer, dass der auch so gemanagt werden sollte wie ein VIP-Club. Das heißt, da muss man dann auch nochmal ein bisschen segmentieren und sagen, okay, das hier ist wirklich mein Kern, das sind so die Top-VIPs, dann haben wir noch irgendwie Möchtegern-VIPs und wir haben Leute, die irgendwie mal gerne überhaupt in diesen Club reinschnuppern würden. Ja, und da drumherum kann man doch eine tolle Geschichte bauen.
Ich meine, du hast ja auch ein paar Mega-Beispiele, sage ich mal. Interessanterweise sind das dann wieder so echte Männerdomänen, möchte ich fast sagen, so mit Baubranche, Landwirtschaft, Caterpillar.
Also Intel dabei.
Intel ist John Deere. Ja, okay. Aber die ersten beiden sind irgendwie signifikanter für mich natürlich. Also das greife ich natürlich sofort und bin ich sofort überzeugt und dabei bei der Sache, dass man da natürlich wirkliches Phantom aufbauen kann. Es gibt sicherlich Bereiche, wo es ein bisschen schwieriger ist, könnte ich mir vorstellen.
Ich weiß es nicht, ob es dann schwieriger ist oder ob wir einfach an diesen großen Leuchtturmbeispielen, so ein John Deere, den auch wirklich jeder kennt, und auch ein Intel mit Sicherheit, der vielleicht für sein Community Management nicht ganz so bekannt ist. Wir haben diese Leuchttürme, wir überhöhen die und dann übersieht man einfach, was man an so einer kleinen Unternehmung vielleicht hat, die jetzt nicht diese mega internationale Bekanntheit hat. Also wie gesagt, ich habe vorletzter Job war in einem Unternehmen in Südwestfalen, beinahe Sauerland gesagt, das hören die da gar nicht gerne. Da war es wirklich so, Unternehmen 45 Mitarbeiter, jetzt auch nicht die riesen internationale Reichweite. Mhm. Wir haben dann eine VIP-Community für die Kunden aufgebaut, noch sehr erfolgreich.
Also da hätte ich direkt mal eine Frage, wie ist denn da deine Vorgehensweise? Also erstmal wahrscheinlich musst du ja auch Bedarf wecken, ne? Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass so Unternehmen erstmal dieses Thema zwar irgendwie machen, wahrscheinlich sogar eher aus dem Bauch heraus, aber erzähl mal, also wie gehst du da vor? Also wie wächst du den Bedarf denn überhaupt?
Ich finde es interessant als Frage, wie weckt man den Bedarf? Also ich habe jetzt kein Lehrbuch darüber und ich habe noch kein Buch darüber geschrieben, kommt aber auf meine Bucketlist. wie baue ich eine B2B-Community? Also Spaß beiseite. Es gibt keine Blaupause dafür, glaube ich. Was ich gemacht habe, war ein Event aus dem Boden stampfen. Mit meinem Team zusammen ein ganz tolles Event kreiert, haben alle Top-Kunden eingeladen und haben das auch passenderweise auch direkt so benannt, dass das halt ein VIP-Event war. Haben die alle dazu eingeladen und hatten eine überragende Quote. Ich glaube, von 200 Eingeladenen hatten wir 160 da.
Wow.
So. Und das war der Startpunkt. Und ab da haben wir nie wieder losgelassen. Das heißt, wir haben nach dem Event eine Nachberichterstattung gemacht, haben dann an Weihnachten und zwischendurch Events veranstaltet, haben die halt gepampert mit Informationen, die sonst keiner bekommen hat und die immer wieder eingeladen. Und klar, dann springen noch mal ein paar ab, aber es etabliert sich relativ schnell ein sehr harter Kern, der großes Interesse daran hat, sich zu vernetzen, sich mit anderen auszutauschen, sich dichter an diesen Brand binden zu lassen. Und das haben wir einfach immer weitergetrieben. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass das irgendwie eine Blaupause ist, aber ich glaube, dass es auch in anderen Unternehmen genauso funktionieren wird.
Also das heißt, du hast dein eigenes, also dieses eigene Format im Grunde genommen, kann man dann sehr schön auch auf den Kunden übertragen. Das heißt also, wenn du den Kunden dahingehend berätst, zu sagen, pass mal auf, deine Kunden, ne, also was, wie du es ja gerade schon erwähnt hattest, ne, also im B2B-Bereich sind das ja eher weniger als im B2C-Bereich, die kann man binden, ne, und das hast du im Grunde genommen an deiner eigenen Veranstaltung bewiesen, wie es halt funktioniert, ne?
Ja, genau.
Das klasse. Ist
das. Cool. Ja, und das kann man ja schön verbinden. Das kann man ja wirklich, also wir wissen alle, Menschen wollen nicht nur Wissen und Know-how, das ist gut und schön, aber die wollen halt auch ein Erlebnis. Das heißt, wenn man so ein VIP-Event macht, dass man es halt eben auch mit einem Erlebnis verbindet. Also jetzt zu Corona-Zeiten ein bisschen schwieriger, aber auch nicht mehr unmöglich. Aber halt ein Erlebnis kreieren plus Wissen plus X und das macht halt eben dann den Impact aus, den ersten. Mhm. Und dann darf man aber nicht loslassen. Viele lassen dann los und denken sich, ach ja, hat ja gut funktioniert, mach mal in 3 Jahren nochmal.
Nee. Ja, das ist ein bisschen zu weit weg. Stimmt.
Viele Unternehmenschefs denken so, die sagen dann halt eben aus Budgetgründen, nee, machen wir nicht nochmal.
Ja, ja. Ich glaube, es ist noch ein ganz anderes wichtiges Thema, was dabei ist. Du hast ja auch so einen Querbezug mal hergestellt zu der Community Canvas Methodik, möchte ich mal sagen. Mhm. Und da ragt ja alles in allem dieser blaue Kern letzten Endes hervor. Also, ich sag mal, Themen wie Purpose, wie Identity oder sowas heute. Also, ich glaube, das sind ganz wichtige Aspekte, die auch ja in ihrer Bedeutung eigentlich heute kaum noch unterschätzt werden können und die wahrscheinlich wirklich viel dann auch zu dieser Bindung dann beitragen oder eben auch zu einer Nichtbindung beitragen, wenn sozusagen die Community da irgendwelche Makel entdeckt oder irgendwelche Dinge fehlen, die man eigentlich voraussetzt. Ja, wie betrachtest du das?
Ja, ein Purpose ist für mich, also ich habe so Berührungsprobleme mit dem Purpose-Begriff, weil es einfach so unterschiedlich wahrgenommen wird. Wir haben auf der einen Seite ich finde, jedes Unternehmen ist aus irgendeinem Grund ja mal gegründet worden und das war ein Bedürfnis im Markt und die hatten irgendeinen sehr sinnhaltigen Zweck. Mag sein, dass er bei manchen im Laufe der Zeit ein bisschen durch andere Dinge verschütt gegangen ist, aber tatsächlich, da hast du völlig recht, Ralf, an der Stelle, ein Purpose ist unabdingbar und für mich immer schon ein zentraler Aspekt jedweder Kommunikation gewesen, weil das hat was mit Aufrichtigkeit für mich zu tun. Und für mich ist da immer dieser Unterschied zwischen Marketing und Werbung. Gerade im B2C-Bereich erlebe ich das oft, dass halt eben Werbung nicht mehr die Wahrheit beugt, sondern bricht. Und das für mich, das darf nicht passieren, weil dann ist ein Vertrauensbruch auch automatisch da.
Ja. So kannst aber du keine Fans erzählen. Aber da siehst du, das ist eine gute Sache. Das siehst du ja auch, dass immer gut Top-Down funktioniert ja eh schon länger nicht mehr, auch gerade in der Werbung nicht. Und das ist ja auch das Paradebeispiel dafür. haben wir ja auch den Social-Media-Netzwerken sicherlich zu verdanken, weil im Grunde genommen kann jeder zu jedem seine Meinung kundtun. Das heißt, diese Art der Kommunikation funktioniert ja gar nicht mehr. Ne? Und ich sag mal so, und das ist unsere Erfahrung, das war im B2B immer schon ehrlicher. Also schon immer. Ne? Also auch selbst, wenn du Werbung gemacht hast, und das ist auch wieder ein sehr spitzer Kreis und sicherlich nicht auch die Formate, die man jetzt von dem B2C-Bereich kennt, aber es war da immer schon ehrlicher. Ne? Oder stimmt. Musste es sogar so sein, ne? Weil du meistens Fachleute angesprochen hast und denen kannst du nicht einem vom Gletscher erzählen.
Es ändert sich ja auch im B2C-Bereich gerade, glaube ich, ganz deutlich. Also ich glaube auch, die Tage der klassischen Werbung irgendwie, ja, ich weiß nicht, ob gezählt sind, aber zumindest erfolgen da starke Anpassungen, glaube ich, dann irgendwie inzwischen. Also wenn ich jetzt auch an etwas neuere Marken denke, wie Oatly oder True Fruits oder ähnliche oder so, die kommunizieren ja auch schon ganz, ganz anders eigentlich in ihre Zielgruppe.
Weil wir aufgeklärte Kunden haben. Ne? Also ja. Das, was wir im B2C sehen, ist vielleicht das, was Oliver gerade gesagt hat, im B2B haben wir das. Wir haben da aufgeklärte Kunden einfach, die wissen, das ist richtig, das sind die Fakten und das erleben wir im B2C ja jetzt auch. Also da ist mit Sicherheit das Internet und Communities und dergleiche ein guter Aspekt, um richtig von falsch zu unterscheiden.
Ich hätte noch mal eine Frage, wenn du das ganze Thema Kommunikation jetzt nimmst. Also wie empfiehlst du denn deinen Kunden oder was empfiehlst du deinen Kunden? Eine 360-Grad-Kommunikation oder bist du eher digital unterwegs, also die Kunden der Kunden eher digital zu binden? Oder wie wäre da so deine Empfehlung?
Ein gesunder Mix. Das ist ein bisschen von Kunde zu Kunde zu Kunde unterschiedlich, weil die einen verkraften ein bisschen mehr digital, die anderen vielleicht ein bisschen mehr persönliche Nähe. Das ist auch ein bisschen von den Persönlichkeitsstrukturen in den Unternehmen abhängig, vom Vertrieb abhängig, von dem, wie offen sind die Ingenieure und Techniker, wie funktionieren die anderen Bereiche, wie greift das ineinander. Das muss man, glaube ich, immer individuell sehen und dann auch ein Paket da drauf schnüren, was das berücksichtigt. Also ich glaube nicht wiederum, dass es da eine mega Blaupause für gibt, sondern da gibt es durchaus Unterschiede.
Du sprichst ja von Community aufbauen. Ne? Was ist denn deine Empfehlung? Also was kann ein Unternehmen, die jetzt, sagen wir mal, im B2B-Bereich unterwegs sind, da gibt es ja große und auch mittelständische Unternehmen, auch kleinere mittelständische Unternehmen, was wären so deine Top 5 Tipps?
Meine Top 5 Tipps sind starten mit dem, was ich eben gesagt habe, dass man wirklich mal ein Event kreiert, was eine gewisse Höhe erzielt, also was ein Interesse bei der Kundenklientel hervorruft und halt eben auf die Bedürfnisse von VIP-Kunden auch zugeschnitten ist. Und zwar in Richtung Know-how, in Richtung, was kann man so als Event-Charakter, als Erlebnis-Charakter mitgeben. Das wäre so mein Tipp Nummer 1. Tipp Nummer 2 ist, never stop. Wenn wir einmal diese Klientel bespielen, dann muss man an der Stelle weitermachen und die immer weiter bespielen, in immer mehr Informationen und Regelmäßigkeit zukommen lassen, sodass das nicht eine Eintagsfliege ist. Das heißt, von einem kleinen oder vielleicht von dem Event, sprich von einem etwas größeren Starting Point aus, das Ganze weiter aussehen und in weitere Kanäle reintreiben. Das halte ich als zweiten Aspekt für ganz essentiell. Und ich würde gar keine 5 Tipps draus machen, sondern eigentlich 3 Tipps, nämlich das Ganze dann möglichst schnell versuchen zu digitalisieren und in eine digitale Community zu überführen, um dann auch ein besseres Management hinzubekommen der Leute. Also das an ein CRM-Tool andocken, ja, und entsprechend halt eben nachhalten.
Ja, das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Also das heißt, CRM wäre für dich auch eine gute Grundvoraussetzung. Also gerade bei größeren mittelständischen Unternehmen sicherlich auf jeden Fall eine wichtige Sache. Und dann das ganze Thema in den unterschiedlichsten Medien dann nachverfolgen und binden die Leute, ne? Also mit bestimmten Themen und Produkten, genau. Tools, Dienstleistungen, je nachdem, was die machen.
Genau, ja, aber spannend. Es ist gar nicht so sicher, also dass man ein CRM-Tool nutzen muss, aus meiner Sicht. Das kann auch anders funktionieren. Wie gesagt, ich habe das auch schon selbst anders erlebt. Ich habe an Unternehmen gearbeitet, die kein CRM hatten. Und wir haben trotzdem mit Community-Aufbau begonnen. Das ist gar kein Muss. Es macht die Sache nur erheblich leichter.
Also was ich ganz spannend finde, das hattest du vorhin schon erwähnt, das ist ein bisschen abhängig von der Zielgruppe. Also gerade im B2B-Bereich, also insbesondere im Handwerk, da ist das ja, da stelle ich mir das krass vor, da kannst du ja schlecht also die komplette Palette der Digitalisierung rauskramen. Also wenn man sich den Alltag des Handwerkers anguckt, der sitzt am Rechner, weil er Rechnung schreiben muss, alles andere macht er wirklich vor Ort. Und wirklich, wie es der Name Handwerk schon sagt, mit der Hand. Ne? Das heißt, der ist also gar nicht, weil er es nicht will, sondern weil er gar keine Zeit hat dazu, so also digital affin. Also ich glaube, man muss es schon ein bisschen abhängig von dem Unternehmen machen und das, was das Unternehmen tut. Also das haben wir auch festgestellt. Ne? Also da kannst du noch so digital affin sein, aber der Handwerker, der wird da einfach keine Zeit und keine Lust zu haben, ne? Also die große Digitalisierungskeule zu fahren.
Ja, wie gesagt, das ist jeder unterschiedlich, aber das gilt nicht nur fürs Handwerk, das gilt auch für große und größte Unternehmen, wo ich Dinge erlebt habe in Bezug auf nicht vorhandene Digitalisierung.
Das ist ein anderes Thema, da können wir wirklich beide, glaube ich, lustige Sachen erzählen, da muss man halt ein bisschen aufpassen.
Bin ich mir sehr sicher, dass wir das alle könnten. Wäre mal ein schönes, interessantes Format.
Ja, absolut. Das wäre total spannendes Format. Nur wie gesagt, da muss man aufpassen, dass man keine Firmennamen nennt. Ne?
Ja, oder das wird meistens schon relativ schnell deutlich, welche Firma das ist, wenn man lang genug erzählt.
Ja, das stimmt. Aber Ansgar, wir haben ja im Vorgespräch, hattest du was gesagt, du warst wo auch so mit diesen ganzen NFC-Beacons und so weiter unterwegs. Da würde ich jetzt mal gerne ein bisschen mit dir plaudern drüber kurz.
Ach ja, ich weiß, dass du ein Wahnsinn... Es wäre spannend, wenn es da mal was geben würde, gerade aus Marketer-Sicht, glaube ich, spannend. Aber ich weiß, dass Oliver einfach eine Wahnsinns-Koryphäe auf dem Gebiet ist. Und jetzt kann ich natürlich nur noch verlieren ab dem Punkt. Aber ich bin gespannt, was für Fragen hast. Hau raus.
Ja, nee, also einfach, also das ist ja ganz lustig, weil dieses Thema, also sagen wir mal, dieses Thema Nahortung, Fernortung, dann NFC mit einer ganz nahen Ortung. Ne? Also dieses ganze Thema ist ja eigentlich schon sehr, sehr ausgereift. Warum will sich das nicht so richtig durchsetzen am Markt?
Spannende Frage. Ich glaube, auf der einen Seite ist es ein Datenschutzthema tatsächlich, was viele Unternehmen umtreibt. Ich war vor ein paar Jahren auch Datenschutzbeauftragter, was ich immer spannend finde, jemand, der Marketingarbeit auch dann gleichzeitig zum Datenschutzbeauftragten zu machen. Da ist man gleichzeitig
Bock zum Gärtner.
Ja, völlig. Also es ist so wie Himmel und Hölle in einer Position. Hat mir aber tatsächlich sehr viele Insights gebracht und auch speziell zu diesem Thema NFC und Beacon. Und seitdem habe ich auch nochmal eine ganz andere Perspektive da drauf und sehe das auch mit den Augen von Menschen, die halt eben Datenschützer sind und dann halt eben sagen, ja, das ermöglicht aber dann auch ein Tracking, was auch gut zu wissen ist, dass man das ja auch alles kann und darf. Ja. Man muss halt eben da, glaube ich, ein bisschen das mitnehmen. Ich glaube, das ist wahrscheinlich der größte Hemmschuh, um ehrlich zu sein.
Ja, ich glaube auch, dass es der größte Hemmschuh ist. Man müsste im Grunde genommen ein Anonymisierungsverfahren entwickeln. Ne? Und da ist aber schwierig, weil auf der anderen Seite sind ja genau die Daten die wertvollsten fürs Marketing. Ne? Also wie bewegen sich Menschen wo? Und das ist eben, glaube ich, die schwierige Herausforderung, weil eigentlich könnte man unglaublich gut off- und online zusammenbringen, genau mit diesen Technologien. Aber es ist genau richtig, aus Datenschutzgründen wird das wahrscheinlich nie der Fall sein. Aber
ich weiß nicht, ob das nie der Fall sein wird, um ehrlich zu sein. Ja. Weil es gibt ja durchaus auch Anbieter im Markt, die sich mit Lösungen beschäftigen, die halt eben diese europäische Datenschutzrichtlinie mitnehmen. Wir haben das versucht, für einen Messestand mal umzusetzen. Und das das ist einfach ein Wahnsinn. Also was da dann nicht möglich ist, letzten Endes ist der Wahnsinn, weil
ja, ich glaube
Profile und dergleichen mehr. Da kommen wir dann auch schon in einen Bereich, der vom Staat abgedeckt ist einfach. Ja, also da bist du ganz schnell bei solchen Sachen wie Nachverfolgbarkeit, Traceability bis hin zu aus den Bewegungsdaten dann die Felder rauslesen können, wo du dich mit dem Mobiltelefon eingeklinkt hast, welche Nummer du hast, welche Geräte-ID und. Das wird dann schon richtig übel.
Hardcore. Ja, nun gut, auf der anderen Seite darf man nicht vergessen, wie transparent sind wir im Internet inzwischen. Ne? Also das ist immer, meine gut, da sind wir jetzt bei dem Datenschutzthema, was ja, ne, also da weiß man auch nicht so richtig, wie man damit umgeht. Also was wird im Internet von dir alles getrackt? Du bist ja so transparent wie nie zuvor. Ne? Mhm. Und ist eine schwierige Gratwanderung. Also ich bin mal gespannt. Ich glaube, Blockchain könnte ein ganz schöner Missing Link dazwischen sein. Also dass man tatsächlich die Dinger kryptisch irgendwie die Daten transferiert, weiß wie ich das meine.
Ja,
das könnte vielleicht eine ganz gute Sache sein, aber ja.
Du hast aber trotzdem auch noch einen Datentransfer, ne, an der Stelle.
Das ist korrekt. Ja, er muss Moment, anonymisiert werden, ne? Das ist die entscheidende
Sache. Das Problem ist der Datentransfer an sich, glaube ich, weil Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und dergleichen mehr vorausgesetzt, aber dass dafür sind und solche Beacons dann auch nicht leistungsfähig genug.
Ja, also das stimmt.
Was müssten die dann für einen Prozessor haben, um Echtzeitverschlüsselung von Kommunikation? Und das führt das komplette Konzept ad absurdum.
Ja, daran gebe ich dir recht.
Das haben wir eigentlich im IoT-Bereich, da schließt ja Link zum Maschinenbau wieder, haben wir das ja auch. Also ja,
genau das Gleiche.
Ja. IoT-Verschlüsselung von Maschinendaten direkt am liebsten am Sensor. So, klar, jetzt hast du auf dem Shopfloor noch die Möglichkeit zu sagen, da kommt ja jetzt noch nicht jeder direkt dran, aber was ist, wenn diese B2B-Geräte jetzt nicht auf dem Shopfloor direkt bei dir stehen, sondern beim Kunden? Und dann wird es schon wieder ein bisschen schwieriger.
Ja, es ist und bleibt spannend. Aber ich glaube, da geht noch einiges, was diese Technologie an ist. Und wir bleiben auch dran. Also ich denke, du wahrscheinlich auch. Du verfolgst das Ganze wahrscheinlich auch noch sehr intensiv.
Absolut.
Schauen wir mal, wo die Reise dahin geht.
Absolut. Wie gesagt, da schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Da bin ich immer der Techie, der auch die neuesten Lösungen sehen will. Und dankenswerterweise durch meine Tätigkeit bei der SGAT halt eben auch wirklich an einem extremen Puls dran bin, wo halt wirklich Forschung und Entwicklung betrieben wird und da sieht man schon ganz andere Sachen manchmal.
Ja, das ist spannend, aber du wirst nicht drüber reden dann können.
Auch ich kann drüber reden, aber nicht in einem Podcast, in einem Vier-Augen-Gespräch und danach.
Das lass uns mal machen. Also wenn du Lust und Zeit und Lust hast, lass uns gerne noch mal austauschen. Jetzt mal ohne direkt damit in die Öffentlichkeit zu gehen. Würde mich schon wirklich interessieren.
Können wir gerne machen.
Ja.
Sobald das die Situation wieder zulässt, bin ich der Erste dabei.
Ich gehe mal von Sommer aus, gucken wir mal, was
Omikron. Wie beurteilst du das sowieso jetzt im Hinblick auf Kommunikation und Ähnliches? Also was wird sich über Corona hinaus eigentlich so an Veränderungen halten? Wie werden wir uns verändern? Hast du selber jetzt auch schon Erfahrungen gesammelt, jetzt auch in deinem Umfeld irgendwie größere Aufgeschlossenheit, größere Notwendigkeit, sich da einzutanken seitens der Unternehmen oder Ähnlichem?
Also ich fand es ganz spannend, dass Unternehmen gerade im B2B-Bereich, die haben mal eben 10 Jahre Digitalisierung jetzt nicht ganz aufgeholt, aber da wurde auf einmal Kommunikation sprunghaft digital. Mhm. Auf einmal waren Webinare ein Thema, die mir vorher in jedem Budget weggestrichen worden sind. Also einfach auch, nee, brauche ich nicht. Mhm. Und auf einmal waren dann Webinare ein Thema, auf einmal ging dann auch was in Richtung digitale Messen, wobei ich da kein großer Fan von bin. Insgesamt wurde die Formate wurden digitaler. So. Mhm. Aber nur das. Und dann riss der Faden.
Aber genau die
Erfahrung. Das ist eigentlich gar nicht witzig, aber es ist trotzdem witzig, das
stimmt. Du siehst, wir haben die gleichen Themen. Also das ist wirklich exakt genauso, nehmen wir das auch wahr. Das heißt also, Vertriebsdigitalisierung war auch nochmal ein Riesenthema bei unseren Kunden oder im B2B-Bereich. Ne? Also die im klassischen Vertrieb vorher unterwegs waren, auch durch Corona natürlich sofort musste gehandelt werden. Und gebe dir vollkommen recht, so viel Digitalisierung im B2B-Bereich ist, glaube ich, in so kurzer Zeit hat noch nie stattgefunden. Das war schon wirklich epochal.
Ja. Also was ich sehe, ist halt eben das Thema Lead-Generierung, Lead-Generierung, Lead-Generierung. Ich glaube, jede zweite Anfrage ist mit Lead-Generierung. Und ich denke dann immer, ja, sehr gut und schön. Und wie geht ihr dann damit um im Unternehmen? Also wie ist wie wird euer Lead-Funnel dann abgearbeitet? Was habt ihr, um den Leuten überhaupt über die gesamte Customer-Journey, was habt ihr denn anzubieten? Und dann merkt man halt eben ganz schnell, dass da mehr dahinter steht. Also da ist noch so viel Grundlagenarbeit zu leisten. Jetzt haben wir zwar irgendwie alle Teams und Zoom und Co., mit dem kommuniziert wird, mit aller Welt. Die Leute müssen nicht mehr überall hinfahren. Aber es gibt kaum gutes Material, mit dem dann Vertriebsmitarbeiter, Servicemitarbeiter arbeiten können. Und davon, dass die Website der beste Sales-Mitarbeiter im Jahr 2022 wird, sind die meisten Unternehmen noch Lichtjahre entfernt.
Ja, das denke ich. Ja, ich glaube, da greifen auch immer noch mal wieder alte Mechanismen irgendwie. Trotz allem im Grunde vielleicht aus Verzweiflung oder anderen Gründen, keine Ahnung. Wir haben uns ja vorab auch schon mal kurz zum Thema LinkedIn ausgetauscht, irgendwie die Tage. Und ich bin ja ein Riesenfan von diesen In-Mails, die dann irgendwie zu Tausenden ins Land hinaus gepumpt werden. Hab dann jetzt auch irgendwie, ich glaube vorgestern, irgendwie eine ganz tolle Mail bekommen, wo jemand dann auch irgendwie mich angeschrieben hat, um mir dann mitzuteilen, er findet irgendwie, ja, ganz tolle Webseite irgendwie, aber hätte da auch schon noch ein paar Tipps, wie man da was Besseres machen könnte draus. War dann so, ja, discount24.de quasi sozusagen als Adresse dahinter und hat dann selber im Endeffekt, sage ich mal, eine Webseite am Start, die auf den einfachsten WordPress-Templates aufsetzt, mit Kundenreferenzen von Subunternehmen, die er selber auch noch betreibt, wo er sich selber dann eine fantastische Referenz ausstellt, weil er dort auch eine ganz tolle WordPress-Seite wieder verewigt hat. Und sowas.
Aber du siehst an dem Thema ja auch schon wieder LinkedIn, da schließt sich der Kreis ja wunderbar zu unserem Community-Thema. Dieser Community-Ansatz, den auch LinkedIn vorantreibt, den viele andere Portale vorantreiben, das zieht die Leute natürlich auch an.
Ja.
Und wenn ich jetzt sage, dass zum Beispiel die Webseite der beste Vertriebler für mich werden muss, gerade bei B2B-Unternehmen, dann setzt das für mich voraus, dass man halt eben auch langfristig sich überlegt, wie kann ich sowas in eine Community überführen? Also wie kann meine Webseite dazu beitragen, dass ich eine Community mit Inhalten füttere? Wie wird meine Webseite zum Content Hub? Und. Also das ist noch viel zu wenig etabliert.
Ja. Ja, lustig ist, das fängt ja schon damit an, erstmal überhaupt Dialog zu schaffen. Das ist ja erstmal schon mal die größte Herausforderung, ne? Also, das wird eine Webseite oder leisten die wenigsten Webseiten. Ganz viele Webseiten, gerade im B2B-Bereich, sind im Grunde genommen nichts anderes als, guck mal, da sind wir, das sind unsere Leistungen, kauf uns.
Ja.
Mehr nicht.
Ähnlich sind sie dann auch bei LinkedIn unterwegs.
Ja, traurig, genau. Aber wahr, tatsächlich. Und ich fühle mich dann immer so, ich meine, ich bin ja schon echt ein Internet-Urgestein. Ich fühle mich immer an das Gluten-Manifest erinnert und einer meiner ersten Beiträge im Blog ging auch darum, weil ich da einen Satz raus immer noch, also sehr, sehr dick mit Rot und Gelb hinterlege und markiere. Da steht nämlich drin, Märkte sind Gespräche. Und jedes Gespräch beginnt auch im Internet mit Kommunikation. Und im Internet sind es Formulare. Wenn ich mir im Internet die meisten Formulare von Webseiten angucke und wie schlecht Formulare sind, dann wird mir Angst und Bange in Bezug auf Dialogfähigkeit von Unternehmen zu Kunden. Das ist immer noch wirklich Diaspora.
Ansgar, das ist tatsächlich mein Leib- und Magenthema, wenn es um UX, UI geht. Wo ich dann, also wenn die Leute sagen, so ja, also fange an mit Illustrationen auf der Website, bla bla bla. Ich sage, Leute, guckt euch mal die Formulare an. Ja, also wenn ich, um eine Anfrage zu stellen, sinnlose Formulare ausfüllen muss mit Gott weiß wie viel Daten, die Leute von mir haben wollen, mache ich nicht. Also allein da gibt es schon so viel zu tun. Und ich gebe dir vollkommen recht, man kann ja noch einen Schritt weitergehen. Wie kriege ich denn echt einen Dialog hin? Also eben nicht ein Formular. Also wie kriege ich es mit Dialog hin? Ohne Chatbot. Jetzt mal, das ist jetzt nicht unbedingt das beste Beispiel, ne, für Dialog. Aber ne, wie kriegt man es hin? Also wie kriege ich den User dazu, gerne eine Frage zu stellen und auch möglichst schnell eine Antwort zu kriegen? Also wirklich Dialog. Da gibt es noch so viel zu tun. Das ist unfassbar.
Habe ich aber kürzlich, und auch da wieder Thema Community, hatte ich mit der Telekom vor einem Jahr zu tun, Umzug eines Anschlusses, und man hat ja immer so ein bisschen so, also ich hatte ja noch meine Magenschmerzen von vor ein paar Jahren, ich dachte, oh Gott, das willst du nicht nochmal machen, das war nicht so super, und das ging tatsächlich dialogorientiert per SMS mit denen, und ja, das war vom Feinsten. Das war so gut, dass ich nachher traurig war, als der Dialog endete. Ungelogen, ich war traurig, dass der Dialog endete, weil der war so wertschätzend, der war right on spot. Und am nächsten Tag kam der Techniker vorbei, und dann am nächsten Tag kriegte ich wieder eine SMS, wie ich das denn bewerten würde. Und ich dachte, wow, ja, so möchte ich das haben. Genau so.
Da fällt mir gerade ein, ich habe auch mal einen Artikel in LinkedIn gesehen, da hat jemand, ich dachte erst, du wärst das, aber da hat auch jemand über diesen Apple-Dialog so wahnsinnig geschwärmt, die das ja eben genauso auch machen. Also das heißt, du hast ein Problem mit deinem Gerät, dann hast du ja eine Nummer, wo du anrufen musst, weil die müssen das ja checken, und die haben ja die Möglichkeit, über Fernwartung auf dein Gerät zuzugreifen. Und das muss auch unfassbar gut gewesen sein, dieser Dialog. Also der Typ, der war so begeistert und hat geschwärmt. Also es gibt ja ganz viele Dialogsysteme, SMS, WhatsApp und so weiter. Ne? Ich glaube, man muss sich nur mal trauen und natürlich auch entsprechend Personal zur Verfügung stellen. Auch das ist ja ein großes Problem.
Natürlich, das läuft ja nicht von alleine. Wir glauben ja immer, wir sind ja technologiegetrieben, und in Unternehmen noch viel mehr. Dann wird immer geglaubt, dass eine Technologie ein Problem löst. Menschen lösen Probleme. Genau. Und dafür braucht es halt Inhalte. Ja. Und du kannst das mit Unified Messaging, und dann sind wir schon wieder im neuen Themenblock, kannst du das auch wieder wunderbar machen, dass der Kanal ist egal, letzten Endes. Ja, ob das eine SMS ist, WhatsApp, whatsoever, das ist ja nicht die Intelligenz. Die Intelligenz sitzt zwei Stufen drüber.
Und absolut. Und da sind wir wieder bei nutzerzentriert.
Muss ich ja noch hinterher schicken, seit Steve Jobs nicht mehr über die Produkte wacht, braucht es natürlich auch eine Service-Hotline bei Apple.
Also das schönste Beispiel finde ich eigentlich die Magic Mouse 2, die du dann 4 Stunden nicht benutzen kannst, weil der Kabelstecker unten an der Maus sitzt. Also Wahnsinn. Da würde sich Steve Jobs im Grabe umdrehen.
Rotieren.
Naja. Ja. Leute, wir sind bei 25, also wir sind jetzt eigentlich bei 45 Minuten.
Na, schauen wir mal, ein bisschen Schnitt haben wir ja immer noch dabei, glaube ich. Aber ich würde natürlich noch mal wissen, wenn wir schon mal so einen Marketing-Profi hier an Bord haben, nicht wahr, Glaskugel, welche Sau treiben wir denn 2022 durchs Marketing-Dorf? Was wird der große Hype?
Ich bin relativ fest davon überzeugt, dass wir im nächsten Jahr nicht sehr viel mehr Neues sehen, als wir jetzt gerade haben. Ich glaube, es wird ein bisschen Konsolidierung geben. Aber wenn du mich nach einem neuen Thema fragen würdest, dann glaube ich, dann ist es NFT. Non-Fungible Tokens. Ich glaube, dass da gerade im B2B-Bereich richtig was gehen könnte. Ja. Man sieht jetzt so mit Pringles, die haben da jetzt so eine Digital Edition rausgebracht. Ich muss mir vorstellen, Pringles verkauft quasi digitale Chipsdosen. Verrückt. Mhm. Also kein Produkt mehr. Und wir fragen uns ja immer, wie Digitalisierung und Disruption und dergleichen funktionieren kann. Das ist wahrhaft disruptiv, das ist wahrhaft innovativ. Ja. Und auch wenn das gerade alles mehrheitlich Spielerei ist, Nivea hat gerade so eine Nummer draußen, wo die in die Breite gehen. Ich glaube, das wird ein Riesenthema für die nächsten 1-2 Jahre werden.
Das ist ganz lustig, habe ich mich gerade am Wochenende mit beschäftigt, und ich habe in OpenSea rumgesurft, wie so ein Geisteskranker, und habe dann auch gesehen, dass Adidas da auch schon ganz tief eingestiegen ist an das ganze Thema. Ja, sehe ich auch, wird ein Riesenthema nächstes Jahr.
Also Nike hat ja gerade eben sogar eine Firma aufgekauft.
Ja, und kann das ich war sogar jetzt sagen, das ist
genau,
Clone X ist das, die gekauft haben, meine ich, ne?
Nee, RTFKT.
Ah, okay, gut. Dann habe ich mich vertan. Ich glaube, Clone X, das ist so einer, der so Avatare baut. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, so japanisch aussehen.
Ja, genau.
Genau, und ich glaube, der arbeitet für dieses Unternehmen, meine ich. Kann mich aber jetzt auch vertun, will jetzt nicht das Falsches erzählen. Bloß keine Falschmeldung jetzt hier, nachher kriege ich noch Shitstorms.
Also dieses RTFKT, die das ist ja schon eine eigene Nummer, die so virtuelle Nike-Schuhe herstellen, also Designs dafür. Und die sind von Nike aufgekauft worden. Das musst du euch wirklich mal reinigen. Das ist ein riesen Ding und kann man gar nicht hoch genug ansetzen, was das bedeutet.
Ja, und ich glaube, da ist auch ganz viel Musik drin. Ne? Also wenn ich mir so einige Preise angucke, was Leute mit NFTs, also sagen wir mal so, so verdienen können, unglaublich, also wirklich unglaublich. Aber für mich ist das auch im Moment noch ein Buch mit 7 Siegeln. Also ich muss mich da auch mal ein bisschen mit beschäftigen. Merke aber in der kompletten, gerade in der LinkedIn-Kommunikation wird ja auch so gehen, merkst du, wird dieses Thema immer dichter, es wird also immer mehr darüber gesprochen. Ja. Es geht gewaltig in die Breite und ich gebe dir vollkommen recht, das ist auch ein disruptives Thema. Das wird uns sehr, sehr schnell und sehr intensiv beschäftigen.
Absolut. Ich glaube, du bist aber gut gewappnet, weil Blockchain und Co. liegt dir ja insofern.
Wir
müssen da relativ schnell dran.
Ja, was ich nochmal ganz spannend finde, wie stehst du zu dem Thema VR, was er jetzt, sagen wir mal, ich glaube jetzt im vierten oder fünften Jahr, als der nächste heiße Scheiß gefeiert werden soll und irgendwie immer noch nicht gefeiert wird?
Das vierte oder fünfte Jahr in Folge. Also ich erinnere mich, dass, glaube ich, 1998 zum ersten Mal irgendwie solche VR-Dinge.
Ich rede von der Masse. Zeitgefühl jetzt, schwindet im Alter.
Ja. Nein, ich rede eigentlich auch von der Masse. Also ich sag mal, Ansätze gab es ja schon viele und auch schon sehr, sehr lange. Aber immer noch ist es eine Nische, ne? Es ist nach wie vor eine Nische.
Es wird einfach nicht, großen, es wird nicht abheben. Und ich kann auch aus Erfahrungen mit VR sagen, wir haben es auf Messen, da ist eine riesen Berührungsangst der Menschen, sich lächerlich zu machen. Und wenn man es selber auch schon mal gemacht hat, also ich habe eine einzige sehr geile Anwendung bisher gesehen für VR bei Fraunhofer und das war für Airbus-Mitarbeiter gebaut. Eine VR-Lösung, wo die Nieten, wenn die geschossen haben in die Flugzeughülle, dann wussten die nie, wo der Ansatzpunkt ist. Und mit dieser VR-Brille konnten die quasi durch diese Haut durchgucken und konnten sehen, wo die Strebe ist und dann die richtige Niete setzen.
Ja, ich glaube auch, das Mixed Reality wird auch viel spannenderes sein. Also total. Microsoft hat ja auch schon vor einigen Jahren wirklich sehr, sehr gute Ansätze gefahren. Und ich weiß auch, dass sowohl Facebook, Apple, also ich glaube, die ganzen GAFAs sind dabei, irgendwas zu machen, aber irgendwie passiert nichts. Jahr für Jahr nicht. Jedes Mal denke ich, jetzt kommt one more thing und irgendwie kommt aber doch nichts. Ne? Obwohl ja schon lange bekannt ist, dass es Kooperationen mit Zeiss gibt und so weiter. Also ich bin gespannt.
Vielleicht braucht es einfach nochmal so eine Vision. Ich meine, man sieht ja jetzt, dass das Metaverse, also ehemals Facebook-Konzern, diese Idee aus diesem Roman Snow Crash immer weiter vorantreibt, dass halt eine virtuelle Welt entsteht mit Avataren. Ich glaube, da ist ein berechtigtes wirtschaftliches Interesse dahinter. Weil wir in den anderen Bereichen an die Limits kommen und es einfach ein neues Level braucht, um neuen Umsatz zu generieren.
Ja, und vor allem brauchst du ein Next Big Thing. Ne? Das heißt also, sagen wir mal, technologisch ist das Smartphone zu Ende erzählt. Genau. Ne? Also die Technologie. Und ich glaube, es braucht irgendwie einen Next Step, auf den warten ja im Grunde um alle. Also gerade die Technikaffinen, ne? Und jeder, also ich sag mal so, ich gehe davon aus, diese Art der Technologie-Weiterentwicklung wird wohl irgendwie in diese Richtung gehen, also irgendwas Brillenartiges, ne? Also mit was auch immer für Dialogfunktionalitäten. Ich bin mal sehr gespannt.
Ich weiß es nicht. Ich lasse mich da überraschen.
Ich auch.
Ganz oft war es ja in der Vergangenheit so, dass es nicht die Dinge waren, die offensichtlich gehandelt wurden.
Das stimmt,
sondern irgendetwas, was dann den Game Changer hervorgebracht hat. Also wieder Steve Jobs, der das iPhone hochgehalten hat und gesagt hat, so, das ist die Zukunft des Telefonierens.
Ja.
Und wie viele andere wir vorher schon genommen hat mit solchen Smart Assistants, die nicht funktioniert haben und wie viele andere irgendwelche digitalen Säue durchs Dorf getrieben haben. Also.
Wobei, das habe ich in der Form auch noch nicht nochmal erlebt. Also dieses Ereignis, ich weiß nicht, ob du dich da noch dran erinnern kannst, als der als diese Präsentation war, die werde ich nie vergessen, das war Magic. Das habe ich auch so noch nicht mehr erlebt. Man, es sind ja viele Sachen neu gekommen, Smartwatches und sowas alles. Aber das war wirklich, ja, unfassbares Erlebnis.
Da echt. Ich mir jetzt den Garmin-Tisch für Weihnachten auch schon angesprochen. Neue Technik-Gadgets. Gibt's irgendwas?
Neue Technik-Gadget. Was liegt denn bei dir drunter? Komm, jetzt Butter bei die Fische.
Bei mir.
Welches Technik-Gadget müsste für dich unterm Weihnachtsbaum?
Das ist eine schöne Frage. Ich habe ja einen jungen Sohn, dem ich dann sowas rüberschieben kann. Das heißt, was der Papa sich wünscht, das schenkt er dem Sohn.
Ach so.
Aber da bin ich auch schon dem Trend wahrscheinlich lange hinterher. Es wird wahrscheinlich sowas wie so ein Quadcopter oder irgendwas dann sein in der Richtung.
Ja, stimmt. Die, ja, das ist auch eine coole Idee. Ja,
ein bisschen schon.
Das ist wirklich eine coole Idee. Ja. Und bei dir, Ansgar, was würdest du dir für ein Technik-Gadget wünschen?
Gar keins, tatsächlich. Ich habe mit meinem Job so viel mit Technik zu tun, dass Weihnachten für mich gerne analog sein darf. Ja. Und ich bin ein Fan von Gesellschaftsspielen und von Dingen, die dann nicht Technik sind. Und die dürfen dann, das muss auch gar nicht Looping Louie sein oder so, da muss sich gar nichts elektrisch bewegen. Das darf ganz analog sein.
Cool. Ich dachte, die gute mechanische cool. Schweizer Präzisionsuhr.
Seit ich ein iPhone habe, muss ich gestehen, dass mein Tick für Uhren deutlich nachgelassen hat, weil ich gucke da eigentlich eh ständig drauf und habe die Zeit im Blick. Das ist sehr traurig, aber ich trage ganz selten
Uhren. Alle paar Jahre kriege ich mal so einen Kick, dann schaffe ich mir wieder irgendwas an, trage es 2-3 Wochen durch die Gegend, um dann festzustellen, eigentlich brauchst du keine Uhr. Ja.
Das stimmt. Letztlich habe ich auch. Ich habe mir eine Braun geholt, weil ich von diesem Design so fasziniert war. Das hat genau 2 Wochen gehalten. Dann, die hat mich dann am Arm genervt, weißt du? Also wenn du ja sonst keine Uhren trägst, sondern hast das Ding am Arm gelenkt, das klappert dann, weißt du, wenn du die Maus benutzt und so. Also fürchterlich.
Ja, bestenfalls noch so eine Smartwatch.
Und ja, die haben wir natürlich auch alle, ja.
Nee, habe ich tatsächlich nicht.
Hast du nicht, okay. Nee. Mhm.
Das ist aber auch so, da bin ich wieder Datenschützer. Also da habe ich immer so ein bisschen dieses Gefühl, dass Daten von mir abhanden kommen.
Ja, weil das das erste Gadget ist, was du tatsächlich auf der Haut trägst, ne? Und also auch im großen Stil, ne? Auch wieder massentauglich, ne? Das ist ja wirklich ein Massenprodukt. Und das ist tatsächlich so. Das ist wirklich das erste Ding, was wirklich auf der Haut sitzt. Und das ist natürlich schon sehr nah an mir dran.
Und da war ich vor ein paar Jahren bei einem Event von einer Versicherungsgesellschaft, wo die halt eben darüber auch gesprochen haben. Da ging es um Smartwatches und um neue Tarife, die basierend auf Smartwatch-Daten sind.
Ja, das ist ja in Amerika schon ganz, ganz lange ein Riesenthema und hier in Deutschland natürlich auch. Ne? Wie gerne hätten die das?
Sehr gerne.
Ja.
Also der Apple-Betriebsarzt meines Vertrauens ist auch noch nicht ausgemacht worden, sozusagen, dem ich dann bereitwillig alles an Bewegungsdaten im wahrsten Sinne des Wortes rüberschieben möchte.
Kannst du dann direkt über einen Chatbot lösen. Das, Sie haben gerade 2 Liter Alkohol getrunken.
Aber das funktioniert ja in anderen Bereichen auch. Ich war vor ein paar Wochen in Ahaus bei Tobit auf dem Event und da hat dann jemand aus der Kfz-Branche dann vorgestellt, was die Autos heute so mitlesen und tun und treiben. Mhm. Auch das natürlich hochspannend für die Versicherungen. Und dann gab es auch ein nettes Praxisbeispiel, wo sie in Berlin jemanden rausgezogen haben, der in der Stadt
150 Stunden... Ralf, du bist gerade dabei, abzukacken.
Ja. Das ist schade.
Ja.
1, 2, 3. Ändert sich da was, oder?
So, jetzt bist du wieder da. Jetzt bist du wieder da.
Ja, der hat auch eine nette Anekdote erzählt, dass in Berlin
Ralf, halt. Du musst jetzt den ganzen letzten
das Satz wollte ich ja gerade
wiederholen. Ach so, okay, Entschuldigung. Okay, sorry.
Ja,
sorry.
Auf dem Event wurde dann eben erzählt aus einem Vorfall in Berlin, wo man jemanden aus dem Verkehr gezogen hat, der zwischendurch 150 Stundenkilometer schnell unterwegs war im fließenden Stadtverkehr. Der hat das natürlich abgestritten und war mit dem Tesla unterwegs und Tesla hat sozusagen hat sich selbst auferlegt, bei Rechtsbrüchen Daten zu liefern. Und dann konnte man dem ziemlich schnell nachweisen, an welchen Stellen er mit welchem Tempo unterwegs war.
Ja, da gibt's auch also, spannende Gadgets, mit denen man Autos nachrüsten kann, die halt dann vordergründig auslesen, Wartungsintervalle von Motor, also halt eben bestimmte Dinge, wie du sparsamer fahren kannst und so. So ein Ding habe ich vor ein paar Jahren mal auf Kickstarter mitgefundet, was mich einfach spannend fand und interessant. Und letzten Endes steht da auch die Versicherungsbranche natürlich dahinter und sagt, natürlich. Ja, wenn du an der Ampel immer durchstartest, Kickstart machst, dann bist du für uns ein potenziell gefährlicher Kunde. Mhm. Also zahlst du jetzt einfach mal das Doppelte.
Ja, also ist ja tatsächlich so, dass die Autohersteller diese Daten alle haben. Also alle, also es ist ja nicht nur Tesla, sondern alle Autohersteller haben ihre Autos so aufgerüstet, dass sie jede Sekunde deines Autofahrlebens tracken. Und natürlich ist die Versicherungsbranche heiß drauf, klar. Ja, ich glaube, Ralf tickt hier wieder rein und raus. Ich würde vorschlagen, wir sind jetzt ja tatsächlich schon fast eine Stunde unterwegs. Mhm. Ansgar, es war, also ich glaube, wir könnten noch und wir werden gerade richtig warm.
Ja,
das ist immer so. Wir haben uns eigentlich im Format eine halbe Stunde. Ich denke mal, bei dir machen wir jetzt mal ein Sonderformat. Da machen wir auch richtig volle Länge, eine Stunde. Also manchmal braucht es das auch einfach. Und ich würde mich natürlich total freuen, wenn wir uns jetzt mal auch unabhängig vom Podcast auf jeden Fall in Kontakt bleiben. Und es war total spannend mit dir. Und ja, wie gesagt, wir könnten, glaube ich, noch stundenlang über ganz, ganz viele Themen reden. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Es hat uns sehr, sehr großen Spaß gemacht.
Ich kann das nur zurückgeben.
Definitiv.
Ich bin wirklich gerade erst warm gelaufen. Also, jetzt können wir noch die nächsten 5 Stunden weiterreden, weil es einfach schön ist, mit euch beiden einen intensiven Austausch zu allen Themen, die Technik, Marketing und dergleichen betreffen sind, und das auf einem super hohen Level, hat man jetzt auch nicht so oft, finde ich zumindest, also mir passiert das nicht sehr oft, dass ich das erlebe, was ich mit euch heute hatte, und deswegen vielen, vielen Dank für die Einladung, für dieses tolle, tolle Gespräch.
Ja, herzlichen Dank dir auch. Ich drücke gleich den Stopp-Button, bleib aber dann bitte trotzdem noch drin. Ralf, du bist im Moment immer noch abgehackt. Sag mal ganz kurz was. Nee, es funktioniert gerade mit dem Ralle nicht. Der ist gerade weniger gut drin. Aber bitte jetzt noch nicht rausgehen, Ansgar, ich stoppe das jetzt erstmal und würde sagen, vielen, vielen Dank nochmal. Ich hoffe, dass Ralf nochmal was sagen kann, aber der ist schon wieder off. Jetzt ist er wieder on. Ralf? Nee, also funktioniert nicht. Ich sag mal auch im Namen von Ralf. Jetzt ist er da. Ralf. Nee, es funktioniert nicht. Also Ansgar, dann sage ich dir auf jeden Fall nochmal an in Ralfs Namen vielen, vielen Dank. Ich glaube, es war auch für ihn eine super spannende Sache und wir können das natürlich nur zurückgeben, was du auch gerade schon gesagt hast. Man hat selten Leute, mit der man, also wie gesagt, wir könnten, glaube ich, noch viel mehr in die Tiefe gehen, aber dann wird es wahrscheinlich auch für die Zuhörer streckenweise dann extrem langweilig. Hat also wirklich extrem viel Spaß gemacht mit dir und also vielen, vielen Dank nochmal. Und wir sagen ciao, ciao.
Ciao.